Es wird euch vielleicht ein klein wenig bekannt vorkommen, möglicherweise, weil ein paar Gedanken dabei sind, die ich vor längerer Zeit schon mal gesprochen habe, aber es sind auch nur ein paar Gedanken. Das nur, falls ihr irritiert seid und denkt, das kenne ich doch irgendwoher, oder es kommt mir bekannt vor. Es löst sich alles zum Schluss auf, keine Sorge. Wenn ich einen Gesprächsanfang mache, oder wenn wir irgendwo einen Gesprächsanfang machen, dann gibt es ja verschiedene Situationen, wo das vielleicht nötig ist oder wo es von uns gewünscht wird, zum Beispiel im Zug, damit die Fahrt nicht so langweilig ist oder wir möchten einfach mit dem Gegenüber in Kontakt kommen oder in der Gemeinde, da kommt jemand zu Besuch und wir kennen ihn zum einen nicht und er kennt uns nicht und wir möchten nicht einfach schweigend aneinander vorbeigehen, klar. Auch ein Gesprächsanfang ist hier nötig oder in der Schule, wenn wir dort neu sind oder ein Neuer kommt in die Schulklasse, dann müssen wir auch einen Gesprächsanfang suchen oder wir selber fangen an einer neuen Arbeitsstelle an. Keine einfache Situation. Oder aber wir haben einfach eine unsympathische Person im Blick und wir möchten gerne einen Gesprächsanfang machen und wir strengen uns natürlich an. Und wir wollen ja irgendwie Kontakt. Und wie gehen wir dann vor? Wir sind natürlich dann nicht irgendwie brüsk, sondern wir sind freundlich. Und wenn das Gespräch dann tatsächlich in Gange gekommen ist, dann bleiben wir freundlich. Allerdings ist so etwas kurioserweise, wenn wir die Reden Jesu untersuchen, bei ihm gar nicht zu beobachten. Bei ihm, stellen wir fest, geht er, wenn er mit den Menschen spricht, wenn er zu den Menschen spricht, zielstrebig auf eine Sache zu. Zielstrebig spricht er von einer Sache, die wir manchmal auch selber persönlich, wenn wir es lesen, gar nicht so klar erfassen können. Aber geradeaus geht das bei ihm. Er nahm auch nie Urlaub während seines Dienstes. Es ist nicht bekannt, dass irgendwie ein Tag ausfiel mit Jesus, weil er frei hatte. Dass er irgendwie frei hatte oder dass irgendwie die Predigt ausfiel oder seine Reden ausfiel. Im Gegenteil, die Ruhe, die er sich eigentlich gönnen wollte, die nahm er sich oft nicht, weil er dann doch zu den Menschen sprach. Und es ist eine Situation bekannt, die ist ein wenig weiter ausgeführt in der Bibel, wo er in der Synagoge die Schriftrolle nahm, die Stelle fand und etwas vorlas. Dann die Schriftrolle zusammenrollte und sagte, heute hat sich dieses Wort erfüllt. Und wenn wir diese Szene einmal nachlesen, haben wir nicht das Gefühl, dass er danach irgendwie breit gegrinst hat. Es ist schon fast, muss man sagen, ja, wir würden heute im Volksmund sagen, bierernst, wie er die Dinge vorträgt. Es sind nie Späße dabei. Für Späße nimmt er sich keine Zeit. Man hört ihn höchstens mal sagen und da interpretieren wir so einen gewissen Witz hinein. Man hört ihn sagen, wenn ihr mir meine Frage nicht beantwortet, dann beantworte ich auch eure Fragen nicht. Aber das war nicht wirklich als Spaß gemeint. Dann hören wir ihn manchmal oder zu einer Begebenheit ganz sicher sogar reden, warum rede ich überhaupt mit euch? Da sprach er zu den Pharisäern. Das war auch nicht als Witz gemeint. Für uns hört sich das heute lustig an, aber es war ganz ernst. Von Jesus ist kein Witz überliefert, kein Lied, kein Lachen. Einzig und allein gibt es eine Szene, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Da kommen die Jünger aus dem, ich war nicht dabei, aber ich habe es gelesen, da kommen die Jünger aus dem Predigtdienst oder aus dem Verkündigen zurück und sie berichten, was ihnen widerfahren ist. Und sie teilen mit, die Weisen der Welt haben nicht auf uns gehört, aber die anderen. Und Jesus freut sich noch nicht mal mehr über die anderen, die gehört haben, sondern über die, die nicht gehört haben. Ich danke dir, Vater, dass du das Königreich vor den Weisen der Welt verschlossen hast. Auch eine Art von Freude. Wir würden fast sagen, es geht schon in Richtung Schadenfreude. Wobei wir sicherlich verstehen, warum das so geschehen ist. Von Jesus ist also so etwas eigentlich nicht bekannt, dafür aber viel Ärgerliches. Er verprellt die Volksmengen, die ihm so treu nachfolgen. Und als sie dann endlich alle gehen, spricht er seine Jünger an, die letzten, die geblieben sind, und sagt zu ihnen, wollt ihr auch gehen? Sie wollen aber nicht gehen. Seine Gesprächsanfänge oder seine Gespräche, die er führt, führen eben geradewegs auf einen Punkt, auf ein Ziel hinaus. Es ist so ein bisschen wie Zahnarzt. Es ist unangenehm, aber es ist absolut nötig. Und so geht Jesus dann auch vor. Die Pharisäer, die reizt er bis aufs Blut, so weit, bis sie bereit sind, Pläne zu schmieden, und sie machen das ja auch und setzen es auch später um, ihn umzubringen. Welche Leistung? Jemand so weit zu bringen, dass einen umbringen möchte. Das war aber Jesus. Das hat er mit den Pharisäern angestellt. Aber es war nötig. Es war eben wie Zahnarzt. Unangenehm, aber nötig. Und bei einem Pharisäer, da hat es irgendwie gefruchtet. Es hat irgendwie Klick gemacht. Das war der Nikodemus. Und Nikodemus kommt nachts zu Jesus und man möchte jetzt denken, ja, nachts dunkel, klar, ne, da hat er Angst gesehen zu werden. Muss es nicht zu bedeuten gehabt haben, denn manchmal war auch damals bei den Juden nachts die Zeit oder abends, wenn es dunkel wurde, man hatte Zeit, man konnte sich geistlichen Dingen widmen. Ja, die Arbeit war getan und da kam Nikodemus zu Jesus. Und er spricht in Johannes Kapitel 3, Vers 2 zu ihm, zu Jesus: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, denn es sei, Gott ist mit ihm. Und man merkt dieses Gefälle, was Nikodemus in das Gespräch reinbringt. Er sagt nicht zu Jesus: Sage uns dies oder das und dann bin ich bereit, mit dir zu sprechen. Oder weißt du dies oder das, dann könnten wir irgendwie zusammenkommen. Oder es könnte sein, dass ich interessiert wäre. Das alles sagt er nicht. Eine direkte Anrede an Jesus, ja, eine Demutsgeste. Wir wissen, dass du von Gott bist, also auch ich, sonst könntest du diese Dinge nicht tun. Ja, an sich eine gute Nachricht. Wir würden jetzt vielleicht grinsen und uns freuen, als Angesprochene, wenn jemand so etwas verstanden hat, aber ist Jesus erfreut? Also sollte er erfreut gewesen sein, so hat er es auf alle Fälle nicht gezeigt. Von Jesus ist ja bekannt, dass er wusste, was im Menschen war. Aber nun schon wusste, was in Nikodemus genau vor sich ging, ist nicht überliefert. Aber Jesus bleibt dann in seiner Antwort nach diesem positiven Gesprächsanfang unpersönlich. Fast schon technisch. Also irgendwie schon fast roboterhaft. Wir lesen in Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht erben. Man hätte auch was ganz anderes sagen können. Schön, dass du da bist und sehr gut und das ist ein Anfang und bleib dabei und komm wieder und was nicht, was alles. Sagt er alles nicht. Er haut ihn eigentlich sowas von Latz, wie würden wir heute sagen, und sagt zu ihm etwas, was total wichtig ist, was Nikodemus aber überhaupt nicht versteht. Vielleicht ist Jesus nach dem Motto vorgegangen: Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Und Nikodemus war nicht irgendwer, er zählte sich zu den Schriftgelehrten. Er wusste Bescheid in den Schriften und so hat Jesus ihn auch gleich mit harten oder mit tiefen Dingen konfrontiert. Und dann eskaliert das Gespräch in Vers 9 und 10 von Kapitel 3. Es hatte sich nun weiterentwickelt und nun sagt Nikodemus zu Jesus: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Lehrer Israels und weißt das nicht? Also ich frage euch mal, kann man das noch unfreundlicher formulieren? Also kaum, ne? Also das ist so direkt, wie man es überhaupt nur formulieren kann. So macht es Jesus. Und Nikodemus ist vielleicht jetzt beleidigt, dass es nicht überliefert. Wenn er es gewesen sein sollte, so zeigt auch er das nicht. Aber es folgen dann weitere Hinweise. Und da geht nämlich das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus weiter und endet in einem Bibelvers, und da kommt ihr nämlich gleich ins Spiel, der, ja, ihr könnt euch gleich beteiligen, in einem Bibelvers endet er, der, den man als Evangelium im Evangelium bezeichnet. Ne, da wird davon gesprochen, dass Gott die Welt geliebt hat und seinen einzig gezeugten Sohn gab. Wie geht dieser Vers? Da frage ich euch jetzt mal ganz aktiv, ihr könnt also antworten. Johannes 3, Vers 16. Kann auch gerne jemand mal vorlesen. Gleich werden wir sagen, ach ja, richtig genau und so, aber ich möchte natürlich auch auf den Wortlaut gleich nochmal aus. Und wir werden ihn auch gleich nochmal hier vorne sehen. Du kannst vielleicht schon mal diese Verse an die Wand werfen. Antje liest vor.
Also ich habe die Elberfelder. Da steht: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Okay, sehr gut. Das, nehmen wir das andere Dokument, Anja. Das, also einmal Luther. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Wiederhole nochmal. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Dann haben wir die Genfer Übersetzung. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab. Und so weiter. Hoffnung für alle. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Menge, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn hingegeben hat. Und Schlachter, denn so, in Klammern sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet werde. Wo sind da die Unterschiede in den verschiedenen Bibelübersetzungen? Ich meine, ich weiß, worauf ich jetzt achte, ist klar. Ich stelle euch die Frage sozusagen aus dem Nichts heraus. Ihr habt jetzt keine Zeit, euch vorzubereiten. Aber wo sind die Unterschiede bei diesen Versen? Ich lese euch die beiden Verse sonst noch mal vor. Okay, wir lassen es einfach so stehen. Ich zeige euch mal, worauf ich hinaus möchte. Und das aus gutem Grund. Also nicht. Denn also hat Gott die Welt, da oben, die Welt geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Oder hier. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt. Andere Übersetzungen schreiben aber, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn für sie hergab. Auch Menge übersetzt so. Und das ist jetzt vielleicht gar nicht klar, was das aber bedeutet, wenn wir ein einziges Wort in einem Vers hinzufügen. Denn dieses sehr steht nicht im Griechischen. Ich habe das Griechische nochmal mitgebracht, aber das können wir jetzt, vielleicht könnt ihr nochmal an die Wand werfen. Da kann man sehen, Wort für Wort, es steht im Bibelvers, denn so hat Gott die Welt geliebt. Und es steht nicht dort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das macht einen Riesenunterschied. Wenn ich sage, so sehr, lenkt es mehr die Aufmerksamkeit oder lenkt es den Blick eigentlich auf Gott. Es suggeriert, Gott bleibt aktiv. Er gleicht vielleicht unsere Schwächen aus. Er kommt uns entgegen. Unser Part ist möglicherweise, so verstehen wir das dann, mehr passiv. Denn schließlich hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Was wird er nicht jetzt alles noch für uns tun? Aber so zeigt in eine andere Richtung. Es zeigt nämlich auf uns. Und damals im Gespräch von Nikodemus war es praktisch der Höhepunkt des Gespräches. Es zeigte damals auf Nikodemus. So geht der Weg Gottes, Nikodemus. So ist nämlich der ausgestreckte Zeigefinger, der auf etwas sehr Konkretes zeigt, ja zeigen muss. Sonst würde ich ja nicht sagen können, so geht es. Und wenn etwas so konkret benannt wird und gezeigt wird, dann ist auch der Gegensatz dazu bekannt, nämlich so nicht, so geht es. Denn Nikodemus, der kannte x Varianten von zu Gott kommen. Aber Jesus machte ihm klar, so geht es. Es wäre besser, auf Jesus zu hören und es wäre besser, jetzt auch genau zuzuhören. Nikodemus bekam an diesem Abend auch einen Fahrplan mit. In welchem Sinne? Jesus gab es ihm mit im Vers 11 von Johannes Kapitel 3. Dort sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wir reden, was wir wissen. Wir reden von dem, was wir kennen. Und ich persönlich, ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe es einfach mal, Nikodemus nahm es sich an diesem Abend zu Herzen. Wir reden, wenn wir gläubig sind, von dem, was wir kennen. Stellen wir uns das einmal vor, zwei Apostel begegnen sich und sprechen über das Wesentliche ihres Glaubens. Und es gibt keine Diskussion. Stellen wir uns einmal die Situation heute vor, zwei Rabbiner begegnen sich und sprechen über Wesentliches ihres Glaubens. Das sind oft die Folgen. Diskussion, Erörterung, Theorien, Streit, kühne Behauptung und ein unendliches Rabbi so und so hat dies gesagt und Rabbi so und so hat das gesagt. Ich stimme ihm zu und füge hinzu und glaube dies. Und dann kommt die nächste Theorie. Wie weit ist die Religionsgeschichte, auch die christliche, sind ja nicht nur die Juden, auch die der Katholiken und der Protestanten davon entfernt, von dem diskussionslosen Kennen unseres Glaubens? Stellen wir uns die Situation damals im ersten Jahrhundert vor. Die ersten Apostel, zwei von denen begegnen sich, oder von mir aus auch drei. Wir stellen uns die Apostel vor, nicht die Gemeinden, denn dort gab es sehr wohl Differenzen. Und sie treffen sich und diskutieren über Kernfragen ihres Glaubens. Keine Diskussion, sie waren einer Meinung. Interessant oder offensichtlich ist das bei Paulus. Er ist 14 Jahre lang im Dienst von Jesu berufen, hat die Jünger noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen, kommt nach Jerusalem. Und man stellt fest, man ist in den Kernfragen, eigentlich auch in den anderen Dingen, einer Meinung. Wie konnte so etwas geschehen? Nun, in der Apostelgeschichte 9, Vers 11 wird davon berichtet, dass Paulus sein Bekehrungserlebnis hatte mit Jesus und dass Hananias einen Auftrag bekommt, ein Jünger der damaligen Zeit. Und der Herr sagt zu ihm, steh auf, geh zur Straße, die man die Gerade nennt und frag im Haus des Judas nach einem Mann, namens Saulus aus Tarsus, denn siehe, er betet. Es war der Hananias, der kam und ihm die Hand auflegte. Das war der Heilige Geist, der kam. Und es war für Paulus das Loslassen all der anderen Dinge, die er ein Leben mit sich rumgeschleppt hat, die er aktiv gesammelt hatte. Sein ganzes altes Religionsgebäude ließ er hinter sich und später bezeichnet er es als eine Menge von Kehricht. Wir würden es heute übersetzen mit einer Menge Dreck. Er konzentrierte sich nun plötzlich auf die eigentlichen Grundlagen. Und so können wir uns heute auch zwei Wege vorstellen, wie wir diskussionslos unseren Glauben kennen könnten. Wir könnten zum Beispiel einfach nicht drüber reden. Dann gibt es auch keine Diskussion. Aber das wäre sicherlich nicht das, was Jesus meinte. Aber es könnte vielleicht einen anderen Weg geben, nämlich es gottgemäß in allem tun zu wollen. Den letzten toten Winkel des Glaubens ausleuchten zu wollen. Den letzten Zweifel beseitigen zu wollen. Oder wie ich immer so spaßhaft sage, nicht zu früh zufrieden zu sein. Eigentlich wollte Paulus das sein Lebtag auch. Und es war für ihn dann am Ende doch ein langer Weg mit Irrungen und Wirrungen. Aber Paulus wurde dann irgendwann schreckhaft klar, irgendwas stimmt mit seinem Glauben nicht. Er stellte sich zuvor dieser Aufgabe eigentlich nicht wirklich, denn er versuchte mit Handlungen Gott zu gefallen. Er wollte Freund Gottes sein und wurde durch sein Wandeln und Handeln zum Feind Gottes. Er war, das ist auch interessant, für Gott der Richtige, aber erstmal musste er zutiefst erschreckt werden und er musste begreifen, dass er sich falsch orientiert hatte. Und so ist der Ausspruch an Hananias auch, siehe, er betet. Er hat nicht irgendwelche alten Schriften oder irgendwelche Auslegungen zitiert oder beziehungsweise durchstudiert, sondern er betete zu Gott. Es war ihm klar, ich muss direkt an Gott heran. Paulus nahm Abstand von seinen Ansichten, von seiner, und so muss man es einfach mal formulieren, von seiner reichen Religionsgeschichte. Er sah eigentlich auch diesen ausgestreckten Zeigefinger, den auch Nikodemus sah. So hat Gott die Welt gerettet. Und er zeigte auf Jesus und er zeigte aufs Alte Testament und er zeigte dann später auch aufs Neue Testament. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab. Es muss also für uns auch heute, und es sollte unser Ziel sein, möglich sein, dahin zu kommen, zu einem diskussionslosen Kennen unseres Glaubens. Nicht durch Schweigen, sondern durch den Heiligen Geist, durch das Alte Testament und durch das Neue Testament und, wie wir das von Paulus ja gelesen haben, siehe, er betet durch das Gebet. Und so müssen wir vielleicht auch unsere reiche Religionsgeschichte an die Seite legen und uns wirklich nur auf die Grundlagen konzentrieren. Zum Schluss einmal Johannes Kapitel 17, da hat ja Holger heute schon was gelesen und es ist ja das letzte Gebet Jesu, nicht irgendwelche Worte. Und dort sagt er in Vers 9, wir haben jetzt noch die Verse im Sinn, denn so hat Gott die Welt geliebt, nicht so sehr hat Gott die Welt geliebt, in Vers 9. Ich bitte für sie, spricht Jesus, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und manchmal steht die Frage im Raum, wenn Jesus spricht, sprach er nur zu seinen Jüngern oder sprach er auch zu den Nachfolgern seiner Jünger? Das ist manchmal berechtigt, die Frage, und die ist nicht immer zu klären. Hier ist die Sache aber klar, denn in Vers 20 von Kapitel 17 sagt er, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern für alle die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also auch für uns gilt das. Wir können also zusammenfassen, wir sollten uns nicht mit der Situation abfinden, wenn es Diskussionen in den Kernfragen des Glaubens gibt. Die eine christliche Religion behauptet dies, die andere behauptet das. Und wir persönlich werden wahrscheinlich die Welt und die Religion dieser Welt nicht ändern. Aber unsere Aufgabe muss es durchaus sein, zu suchen, auszuleuchten und zu klären und den letzten toten Winkel für uns geklärt zu haben. Und vielleicht gibt uns Gott dann das diskussionslose Kennen unseres Glaubens und das ganz ohne Schreck und Donnerschlag, wie Jesus ihn bei Paulus bewirken musste und der erst bei Paulus dann eine Änderung bewirkte.